So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie im neuen Jahr und in der Veranstaltung Algorithmen. Ist ja jetzt eine Weile her. Sie erinnern sich noch? Mein Name ist Oliver Vornberger. Sie sind in der Veranstaltung Algorithmen. Und wir hatten damit begonnen, die Objektorientierung kennenzulernen. Das heißt, wir haben irgendwie unser Informatik-Weltbild um 180 Grad gedreht und sehen jetzt plötzlich die Welt gar nicht mehr aus der Sicht der Algorithmen, die mit Daten gefüttert werden, sondern wir sehen sie jetzt bis zum Rest der Veranstaltung und bis zum Rest ihres Studiums immer aus der Sicht der Objekte, also aus der Sicht der Daten. Und an den Daten kleben gewisse Fähigkeiten, Methoden, die wir also aufrufen können. Und zwar rufen wir diese Methoden auf, indem wir den Namen des Objekts rufen und dann sagen, mach doch mal jetzt die und die Methode. Also in dem Rumpf dieser Methode, das werden wir jetzt gleich sehen, geht es natürlich genauso zu wie bisher. Da sind also dann kleine Java-Algorithmen. Ja, nur die Übergabe der Parameter ist jetzt teilweise anders, weil die Methoden zunächst mal auf die Daten zugreifen können, denen sie zugeordnet sind. Ja? Früher mussten die ja explizit von außen gefüttert werden. Das heißt, was wir jetzt in den nächsten Wochen immer wieder behandeln werden, ist zum einen, dass wir die generelle Struktur unserer Daten beschreiben. Die sind ja dann zusammengesetzt aus Integers und Floats oder wie auch immer. Diese Struktur wird beschrieben in der Klassenbeschreibung. Also das, was wir auch schon immer gehabt haben, Public Class, bla bla bla. Da schreiben wir jetzt die generelle Struktur. Und zu dieser generellen Struktur gehört einmal gehören die Datenfelder. Sagen wir mal, wir haben das ja kennengelernt. Ein Datum besteht aus den drei Integers, Tag, Monat und Jahr. Dann haben wir einen Konstruktor. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Methode. Der wird eben benutzt von demjenigen, der sich ein Objekt aus dieser Klasse wünscht. Erst dann existiert tatsächlich ein konkretes Objekt bestehend aus seinen Datenfeldern. So, und dann müssen wir immer die Methoden formulieren. Das sind dann die Fähigkeiten, die alle Objekte beherrschen, wenn sie erstmal vom Konstruktor in die Welt gebracht worden sind. So, dann haben wir noch ein sehr leistungsfähiges Konzept, nämlich die Vererbung. Denn wenn Sie eine neue Klasse erfinden wollen, dann schauen Sie erstmal nach, ob vielleicht Ihr Nachbar nicht schon mal etwas Ähnliches gemacht hat und dann können Sie einfach von ihm erben. Und damit haben Sie alle Datenfelder, alle Konstruktoren, alle Methoden schon frei Haus geliefert und können einfach dann das Zusätzliche noch hinzuerfinden. So, dann haben wir das Konzept des Überschreibens. Ja? Wenn Ihre Klasse A irgendwie die Fähigkeit F hatte, dann hat die abgeleitete Klasse natürlich auch die Fähigkeit F. Da müssen Sie nichts weiter tun. Aber wenn Sie jetzt ein spezielles F möchten, dann können Sie Ihrer abgeleiteten Klasse eine Methode F spendieren und die ist dann zuständig, wenn Sie ein Objekt aus der abgeleiteten Klasse haben. So, und das letzte Konzept, was wir ja schon immer benutzt haben, das war ja das Überladen. Ja, Sie dürfen durchaus mehrere Methoden haben, die heißen alle gleich, ja, aber die unterscheiden sich durch ihre Signatur, durch die Parameter, durch die Sequenz der Typen der Parameter. Gut, aber ich denke, am ehesten wird das klar, wenn wir jetzt mal ein nicht triviales Beispiel behandeln. Ja, also ich gehe jetzt davon aus, dass wir diese Klasse Datum schon hatten, bestehend aus den drei Integers Tag, Monat und Jahr. Und den Konstruktor. Und jetzt definieren wir mal eine Klasse Person. Ja, also Public Class Person. Und jetzt müssen wir also in diesen geschweiften Klammern aufschreiben, was sind die Datenfelder, was sind die Konstruktoren, was sind die Methoden. Woraus soll eine Person bestehen? Die Person besteht aus einem String Vorname, ja, einem String Nachname, und aus einem Datum Gap-Datum. Ja? Datum wiederum ist jetzt der Name einer Klasse, die wir schon vor Weihnachten eingeführt haben. Das heißt also, die Typen der Datenfelder können jetzt elementare Typen sein, sowas wie String und Integer und Float, können aber auch Klassen sein, die vorher schon definiert worden sind. So, das sind jetzt die Datenfelder. Jetzt kommt der Konstruktor. Ja? Den Konstruktor läuten Sie immer dadurch ein, dass Sie sagen Public und dann kommt der Name der Klasse. Das heißt, der sieht fast so aus wie eine normale Methode, aber Sie sehen, hier steht weder Void noch irgendein Rückgabetyp, sondern der wird einfach nur genannt mit dem Namen der Klasse. So, und jetzt kann ein Konstruktor, der kann jetzt keine Parameter haben. Das heißt, wenn Sie dann mit diesem Konstruktor ein Objekt erzeugen, dann haben Sie nicht die Möglichkeit, dieses Objekt schon so individuell zu parametrisieren. In den meisten Fällen wird das aber so sein, dass der Konstruktor von demjenigen, der sich ihn wünscht oder der ihn aufruft, dass er von dem so ein paar Informationen braucht. Und das ist ja auch ziemlich offensichtlich, wenn wir jetzt eine Person instanziieren wollen, dann wollen wir natürlich wissen, ja, wie heißt sie mit Vornamen, mit Nachnamen und wann ist sie geboren. Das heißt also, im Konstruktor kommen jetzt hier die Parameter hin, ja, String VN, String NN, ja, Integer T, Integer M, Integer J. So, das ist jetzt die Signatur von dem Konstruktor Person. Und im Rumpf des Konstruktors müssen jetzt die vom Nutzer übergebenen Parameter an die Instanzvariablen überwiesen werden. Das heißt, der Konstruktor macht meistens was sehr Triviales. Hier laufen noch keine Algorithmen ab, sondern hier werden einfach nur die Daten in Empfang genommen und zugewiesen. Das heißt, wir schreiben jetzt hier rein, Vorname ist gleich VN, Nachname ist gleich NN. Ja, so, und jetzt, was ist mit dem Geburtsdatum? Jetzt mal kurz nachdenken. Wir wollen jetzt praktisch dem Geburtsdatum, also Gap-Datum, das ist ja jetzt eine Instanzvariable, die also zu jedem ordentlichen Objekt vom Typ Person gehört, das wollen wir jetzt mit initialen Werten versehen. Was müssen wir dazu tun? Ja. Richtig, wir müssen den Konstruktor von der Klasse Datum aufrufen, ja? Den haben wir ja schon mal definiert vor Weihnachten. Also sagen wir New Datum und womit wird er gefüttert? Mit T, M und J, ne? T, M und J. Ja? So, damit ist jetzt die Person fertig. Sie hat also einen Vornamen bekommen, sie hat einen Nachnamen bekommen und sie hat ein Geburtsdatum bekommen. Ja? Und damit ist die Aufgabe des Konstruktors erledigt. So, jetzt haben wir also Datenfelder, wir haben den Konstruktor, wir könnten auch mehrere haben. Wenn Sie keinen Konstruktor explizit hinschreiben, dann existiert immer der Default-Konstruktor, das ist eben derjenige, der keine Parameter hat. Das heißt also, wenn Sie hier diesen Konstruktor noch hingeschrieben hätten, dann könnten Sie aber immerhin sagen, New Person, Klammer auf, Klammer zu. Also Sie sind schon immer in der Lage, ein Objekt vom Typ Person zu kreieren, aber dann nicht so komfortabel, wie Sie das hier jetzt in diesem Konstruktor können. So, jetzt möchten wir dieser Person auch die Fähigkeit geben, beispielsweise ihren Jahrgang auszugeben oder sozusagen abzurufen. Ja? Das heißt also, ich definiere jetzt hier ein public int Jahrgang. So, und dann sehen Sie hier jetzt, Klammer auf, Klammer zu, weil die Methode Jahrgang, wenn sie dann mal aufgerufen wird, klebt ja an einem Objekt vom Typ Person und soll einfach nur zurückliefern, in welchem Jahrgang ist diese Person denn geboren. Ja, da komme ich natürlich jetzt einfach dran. Das heißt, was muss ich jetzt retournieren? Wo kriege ich jetzt den Geburtsjahrgang dieser Person her? Ich befinde mich ja jetzt in der Klasse Person und habe natürlich jetzt Zugriff auf alle meine eigenen Daten. Wie komme ich jetzt an den Geburtsjahrgang? Naja, Ich habe ja hier ein Datenfeld Gap-Datum. Das ist ja ein komplettes Datum. Und wie kann ich da an die einzelnen Komponenten drankommen? Mit dem Selektor Punkt. Ja? Also ich schreibe Return Gap-Datum. Das ist dieses Datenfeld und dann Punkt. Und dann kann ich ja durchgreifen auf das Datenfeld Ja, welches ja zu dem Datenfeld eines Objektes von Typ Datum gehört. Ja? Mehr ist jetzt nicht zu tun. Also die Beispiele sind eher fragwürdig. Ja? Die sind ausgewählt, damit sie auf eine DIN A4-Seite passen. Also diese Methode Jahrgang macht jetzt hier nichts Geniales, sondern die liefert eben nur etwas ab, was ein Objekt weiß, dem wir die Methode jetzt zurufen. So, jetzt machen wir noch eine Methode, wo man etwas mehr rechnet. Ja? Nämlich, wir wollen jetzt mal das Alter ausrechnen. Public int Alter. Ja? Sie sehen, auch diese Methode Alter hat kein Parameter, weil wenn wir eine Person P haben und wir sagen zu dieser Person Alter, Klammer auf, Klammer zu, dann fährt diese Methode ab mit der Möglichkeit, auf alle Daten zuzugreifen, die in dieser Klasse definiert wurden. So, wie rechnet man denn jetzt das Lebensalter einer Person aus? Welche simple Rechnung müssen wir da machen? Ja. Bitte, das? Ja, und zwar das aktuelle Jahr, ja, minus das Geburtsjahr. Das Geburtsjahr wird ja hier schon berechnet, ja, und das aktuelle Jahr, gut, da könnten wir jetzt reinschreiben, hart kodiert 2017, aber wir möchten natürlich, dass das Programm auch weiterhin funktioniert und da bemühen wir jetzt einfach eine in java.util vorhandene Klasse, nämlich der Gregorienkalender. Dem Gregorienkalender, wenn wir davon ein Objekt haben, können wir nämlich zurufen, gib mal das aktuelle Jahr an. Und wenn wir das von dem erfahren haben, können wir ja die Differenz bilden. Ja? Das heißt also, ich würde jetzt als erstes, sagen wir mal, eine Integer-Variable jetzt hier einführen in dieser Methode und in jetzt speichere ich die aktuelle Jahreszahl ab. Ja, und wie mache ich das? Ich muss mir erstmal ein Objekt schaffen vom Typ Gregorienkalender. Das ist also in Java von Hause aus vorhanden. Also sage ich jetzt New Gregorienkalender. Ja, das heißt also, ich benutze jetzt den Konstruktor der Klasse Gregorienkalender und zwar denjenigen, der keine Parameter erwartet. Und jetzt habe ich ja ein Objekt in der Hand von diesem Kalender und jetzt kann ich diesem Kalender zurufen, benutze mal deine Methode get, die ist da hinterlegt, wenn man das nachblättert in der Dokumentation. Und diese Methode get, die kann man jetzt füttern mit verschiedenen Parametern und einer Parameter davon, der sagt dann dieser Methode get, ich möchte gerne die Jahreszahl haben. Ja, und das mache ich dann dadurch, dass ich also hier als Parameter reinschreibe Gregorienkalender.year. Das ist nämlich eine Konstante, die in der Klasse Gregorienkalender vorhanden ist. So, wenn ich das also jetzt heute am 2. Januar aufrufen würde, dann würde mir dieser Aufruf 2017 zurückliefern. So, und wenn ich also jetzt hier in jetzt 2017 stehen habe, was muss ich jetzt nur noch retournieren? Ich muss jetzt die Zahl 2017, also jetzt, nehmen und dann subtrahiere ich davon hier gap-datum.jahr. So, das ist, ja. Ja, das ist mir schon klar. Also, ich wollte jetzt eine vereinfachte Berechnung machen, wie man so ungefähr das Lebensalter ausrechnet. Es ist klar, also es hängt jetzt davon ab, wann genau der Geburtstag ist, ja, aber das so, dann hätte ich hier jetzt noch so einen hässlichen If-Then-Else einbauen müssen. Mir ging es jetzt nur darum, dass wir mal eine fremde Klasse hier bemühen, die wir gar nicht selbst erfunden haben, dass wir von da also etwas erfragen, nämlich die Jahreszahl, die wir irgendwie jetzt brauchen. Und dann wird von dieser Jahreszahl wird jetzt unser Geburtsjahr subtrahiert und das ist so ungefähr jetzt das Lebensalter. So, und dann noch eine kleine Methode möchte ich dieser Klasse auch noch spendieren, nämlich Public String ToString. Können Sie sich erinnern, wer konnte mit dem ToString oder wer kann damit noch was anfangen? Was macht man so als Konvention? Was verpackt man normalerweise in die Methode ToString? Ja. Ja, Konsole ist jetzt nicht das Entscheidende. Wozu ist die Methode ToString da? Wenn ich ein Objekt habe und ich rufe ihm die Methode ToString zu, was soll dann passieren? Das müsste aber jetzt bekannt sein. Ja. Ja, Moment. Also, da wir die Methode ja jetzt ausformulieren, liegt es an uns, was wir jetzt ausgeben, aber grundsätzlich versucht ToString eine Visualisierung, also sozusagen eine Darstellung der Inhalte jetzt dieses Objekts. Ja, Sie könnten die Methode auch jetzt so sehe ich aus nennen und da irgendwas mitmachen, aber der Vorteil, wenn Sie diese Methode ToString nennen, ist der, wenn Sie ein Objekt X haben und Sie sagen print X, dann schaut Java nach, ob das Objekt X von einer Klasse ist, wo eine Methode ToString definiert wurde. Und wenn sie dort definiert wurde, wird jetzt diese Methode abgefahren. Ja, der Vorteil ist einfach, dass Sie jetzt immer Print zu Ihren Objekten sagen können. Und Sie bekommen also immer etwas gezeichnet oder gemalt oder geschrieben, was Sie sich als eine sinnvolle visuelle Darstellung gewünscht haben. Ja. Genau, das heißt, jetzt kommt ja unsere Aufgabe. Wir müssen jetzt hier was reinschreiben, was passieren soll, wenn jemand print und dann ein Objekt vom Typ Person nimmt. So, und was würden wir wohl ausgeben, wenn wir jetzt eine Person printen wollen? Ja. Dann wäre es, aber selbst da ist es immer noch nicht eindeutig. Es kann durchaus sein, dass Sie zwei Leute haben, die gleich heißen und am selben Tag geboren sind. Ja? Also es geht ja jetzt, diese Klassen, die ich jetzt hier verwende, die würden jetzt irgendwie einer kaufmännischen Buchhaltung irgendwie nicht genügen, weil wir müssten im Prinzip noch so Personalnummern haben und so weiter. Ja, aber deswegen kommt es jetzt hier auf die Eindeutigkeit nicht an, sondern mir kommt es jetzt nur darauf an, dass wir hier etwas reinschreiben, was irgendwie so ein bisschen auf die Schnelle diese Person sichtbar macht. Ja? Und deswegen würde ich vorschlagen, was wir hier einfach verwenden ist, wir nehmen jetzt den Vornamen, also das ist ein Datenfeld, was wir da oben eingeführt haben. Wir nehmen den Vornamen, kleben da so ein Blank dran, ja, und konkatenieren da den Nachnamen noch dazu. Umrühren, fertig. Also diese Methode ToString visualisiert oder macht sichtbar, wen wir im Augenblick in diesem Objekt gespeichert haben. Und zwar wodurch? Diese Methode, die ist ja vom Typ String, die muss also etwas zurückliefern vom Typ String und die nimmt einfach den Vornamen, macht dann einen Zwischenraum und klebt den Nachnamen dahinter. Ja? Und der Vorteil ist jetzt, wenn wir ein Objekt X haben vom Typ Person und wir sagen print X, dann wird jetzt einfach diese Methode abgefahren. Wir können auch sagen print X.toString, ja? Aber weil die Konvention besteht, wenn genau dieser Name verwendet wird, dann müssen wir den nicht immer explizit nennen. So, jetzt wollen wir uns noch mal eben kurz klar machen, was was das jetzt bedeutet, wenn wir also eine Klasse haben und ein Objekt, ja, dann wissen Sie ja hoffentlich noch, im Speicher sieht die Welt ja wie feucht aus. Ja, wir haben irgendwie ein Objekt P vom Typ Person. In dem Augenblick, wo wir das mit dem Konstruktor irgendwie anlegen, ja, wird eine Datenfläche irgendwo reserviert und dieses P zeigt dann schließlich auf den Anfang dieser Datenfläche. Ja? Also, P ist vom Typ Person und wenn ich sage, P ist gleich New Person, Susi, sorglos, 15. August 1975, dann entsteht hier diese Datenfläche und da stehen dann die Daten drin, die Susi ausmachen. Und wenn Susi jetzt wiederum selbst aus Objekten besteht, denn zum Beispiel ein Bestandteil von Susi ist ja ihr Geburtsdatum. Und das Geburtsdatum ist ja auch ein Objekt. Also ist hier drin natürlich ein weiterer Verweis, der irgendwo zu dem Datumsobjekt führt. Ja. Also da wir nur diesen Konstruktor jetzt hier haben, ja, wird jedes Mal, wenn die Person angelegt wird, vom Anwender ja ein Tag, ein Monat und ein Jahr angefordert. Und deswegen entstehen hier immer nur Personen mit Geburtsdatum. Aber das ist ja jetzt ein ganz simples Beispiel. Hier wird ja jetzt beispielsweise nicht überprüft, ob das überhaupt ein zulässiges Datum ist. Das würde man ja vermutlich unter professionellen Randbedingungen tun und würde also hier mit irgendeinem Kalender noch arbeiten und würde feststellen, gab es denn in diesem Jahr auch diesen Monat und diesen Tag? Ja? Aber diese Details will ich hier jetzt nicht behandeln, sondern ich will einfach nur sagen, mit diesem Konstruktor sind wir in der Lage, eine Person anzulegen, ja? Und diese Person hat einen Vornamen und einen Nachnamen und ein Geburtsdatum. Ja? Also schreiben wir vielleicht nochmal eben hin, wie wir jetzt so eine Person instanzieren würden. Ja, wir würden jetzt Folgendes machen. Wir würden sagen, Person P ist gleich New Person, ja, und dann in Gänsefüßchen Susi, in Gänsefüßchen sorglos, und dann sagen wir mal 15.08.1972. Und schwupps ist Susi instanziert. So, und jetzt können wir natürlich mit Susi gewisse Dinge anstellen. Ja? Wir können sie beispielsweise um ein Jahr jünger machen. Wie würden wir das tun? Wie könnten wir diese Susi, die jetzt hier in der Referenz P greifbar ist, wie können wir die um ein Jahr jünger machen? Ja. Laut und deutlich. Also auf welches Datenfeld greifen wir zu? Gap-Datum. Gap-Datum. Und was müssen wir mit diesem Datenfeld machen?
Ja, auf das Jahr zugreifen.
Ja. Und dann? Ja, also plus. Ja, also das wäre jetzt ein syntaktisch korrekter Befehl, wir würden jetzt von dem Objekt P auf das Datenfeld Gap-Datum greifen, da auf das Datenfeld Ja, und das würden wir um 1 erhöhen. Ja, und gut, da sehen wir schon, das ist keine gute Idee, dass wir jetzt Hinz und Kunz erlauben, irgendwie auf unseren Daten rumzuschrubben. Ja, denn da kann, wenn jeder jetzt unmittelbar auf die Datenfelder zugreifen kann, dann haben wir ja keine Kontrolle mehr, dass die Daten irgendwie sinnvoll sind. Und deswegen würde man als langfristige Philosophie so vorgehen, die Datenfelder würde man alle verstecken, ja, wie man das macht, sage ich gleich, und dann würden die Methoden alle benutzt, um ganz sauber definierte Veränderungen an den Datenfeldern vorzunehmen. So, jetzt nehmen wir mal an, wir wollten jetzt den Satz schreiben, Susi ist so und so viele Jahre alt. Wie würde man das machen? Also wir machen sozusagen ein IO-Print. So, jetzt wollen wir irgendwie praktisch, Susi sorglos ist so und so viele Jahre alt. Was müssen wir jetzt irgendwie printen? Ja. Also, erstmal einfach, was? P und? Moment, also, was hinterher da stehen soll, ist, Susi sorglos ist, kann ich jetzt nicht im Kopf ausrechnen, so und so viele Jahre alt. So, und wie kriegen wir das Susi sorglos dahin? Ja. Einfach nur P. Ja? Denn P ist ein Objekt vom Typ Person. Objekte vom Typ Person beherrschen die Methode ToString. Und deswegen, wenn ich sie einfach in das Printeln reinstecke, wird diese Methode jetzt aufgerufen. Und die sorgt dafür, dass da steht Susi, blank, sorglos. So, jetzt wollen wir aber weiter sagen, ja, ist, so, wie viele Jahre ist sie denn? Wie kommen wir jetzt da dran? Genau, P-Punkt-Alter, ja? Jahre alt. Also, P ist das Objekt, das kann hier jetzt in der von uns festgelegten Visualisierung sichtbar gemacht werden, dann kommt dahinter geklebt ist und dann wird die Methode, hier fehlt natürlich runde Klammer auf, runde Klammer zu, ja? Also Alter ist eine Methode, ist so und so viele Jahre, das heißt, hier wird das ausgerechnet und dann kleben wir dahinter noch Jahre alt. Ist alles ganz einfach, oder? So, jetzt hatte ich ja gesagt, spannend wird die Sache, wenn wir vererben. Ja, denn es gibt so viele tolle Klassen auf diesem Planeten, dass es irgendwie klug ist, wenn man vorhandene Klassen weiter benutzt. Ja, und jetzt nehmen wir mal an, wir wollten also einen Studenten in die Welt setzen, ja, und wir ahnen, dass ein Student auch einen Vorname hat und er hat auch einen Nachname und er hat auch ein Geburtsdatum. Also definieren wir jetzt eine Klasse Student. Ja, also wir sagen jetzt Public Class Student. Ja, und wir drücken jetzt sofort aus, der soll erben von Person. Also kommt hier jetzt hin Extens Person. So, das bedeutet jetzt, alles das, was Person eh schon hat, ist sowieso bereits da. Und alles, was wir jetzt hier noch hinschreiben, kommt zusätzlich. Ja? Also, zusätzlich soll dieser Student jetzt beispielsweise eine Matrikelnummer haben. Ja? Integer Matnummer. Zusätzlich soll dieser Student auch ein Fach studieren, also String-Fach. Und zusätzlich soll dieser Student auch ein Jahr der Studienberechtigung haben. Also Jahr des Studienbeginns. Also wann hat er angefangen zu studieren? So, und jetzt wollen wir noch eine Besonderheit machen. Diese drei sind Datenfelder, die kleben an jedem Student. Und jetzt spendiere ich mir ein Datenfeld, das klebt an der Klasse. Kann man sich vorstellen, was der Unterschied bedeutet? Wenn ich also einen Studenten angelegt habe, dann klebt an ihm der Vorname, der Nachname und das Geburtsdatum. Es klebt eine Matrikelnummer an ihm, es klebt ein Studienfach an ihm und es klebt das Jahr des Studienbeginns an ihm. So, und jetzt spendieren wir uns noch eine Variable, die existiert nur einmal pro Klasse. Die Variable ist sogar da, wenn noch gar keine Objekte da sind. Und diese Variable, die führen wir ein mit dem Schlüsselwort static. Also static int next matnummer gleich 100.000. Was könnte das jetzt wohl bedeuten? Also wir spendieren uns für die Klasse Student eine Variable, die ist nur einmal da. Und in der Variable speichere ich die Zahl, die als nächste Matrikelnummer vergeben werden soll. Wozu könnte das wohl gut sein? Also derjenige, der einen Studenten sich wünscht, der den also mit dem Konstruktor, der kommt ja gleich noch, anlegen möchte, hat normalerweise keine Macht darüber, welche Matrikelnummer er bekommen soll, sondern die Matrikelnummer lassen wir uns praktisch über diese Variable hier liefern und zählen die dann immer eins hoch, wenn ein weiterer Student kommt. Werden wir gleich im Konstruktor sehen. Zunächst mal sind dieses jetzt die Datenfelder für die für den Student. Ja? Matrikelnummer, Studienfach und Jahr der Studien, des Studienbeginns und dann eine Klassenvariable über das Schlüsselwort Static, Next Matnummer und die ist auch bereits schon initialisiert. So, jetzt brauchen wir den Konstruktor. Ja? Also der Konstruktor public Student, der muss natürlich jetzt alles angeliefert bekommen, was wir brauchen, um einen Studenten zur Welt zu bringen. Ja? Also kommt hier jetzt wieder hin. String. VN, String. NN, Integer. Tag, Integer. M, Integer. Ja. So, was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen jetzt ein String. F, da ist das Studienfach, wird angeliefert und das Jahr Integer JSB, das Jahr des Studienbeginns. Sie sehen, welcher Parameter fehlt hier im Konstruktor für den Studenten? Wen habe ich jetzt weggelassen? Die Matrikelnummer, weil die Matrikelnummer soll jetzt im Rumpf des Konstruktors einfach automatisch vergeben werden. Ja? Weil derjenige, der sagt, ich hätte gerne einen neuen Studenten, der weiß gar nicht, welche Nummer, der kann sich ja nicht selbst eine Matrikelnummer ausdenken. Ja. Hier oben? Hier? Nein, nein, nein. Sie müssen hier jetzt, ja, also, Sie können natürlich jetzt auch, aber das ist bestimmt nicht das, was Sie wollen. Sie können jetzt in dem Konstruktor des Studenten, können Sie jetzt eine komplette Person übergeben, aber das ist ja eigentlich nicht das, was Sie wollen. Sie haben ja nicht schon eine Person und machen den nachträglich zum Studenten, sondern Sie haben solche Angaben wie Susi und sorglos und wann sie geboren ist und welches Fach sie studiert, alle diese Dinge haben sie und sie möchten jetzt in einem Rutsch daraus einen Studenten machen. Ja? Wenn Sie den Vorgang beschreiben, Sie haben bereits eine Person mit allen Ihren Daten und die soll jetzt nachträglich zum Studenten werden, dann müssen wir in der Tat es völlig anders anlegen. Ja? Aber das ist hier jetzt nicht vorgesehen, sondern hier ist jetzt einfach vorgesehen, Sie instanzieren einen Studenten mit den Angaben, die man normalerweise bei einer Person hat, plus noch ein paar mehr. So, jetzt gibt es eine Konvention. Wir können jetzt, wenn unser Student so aufgebaut ist wie eine Person, dann können wir jetzt mit Super den Konstruktor der Oberklasse bemühen. Das heißt, wir rufen jetzt den Konstruktor von Person auf und füttern den mit den Angaben, die wir ja haben. Vorname, Nachname, Tag, Monat und Jahr. So, damit ist praktisch von dem Student schon so viel angelegt, wie eine Person erwartet. Und jetzt müssen wir nur noch die restlichen Datenfelder hier füllen. Also Fach ist gleich F. Ja? Hier hatte ja jemand das Studienfach übergeben. Ja? Die Matrikelnummer lassen wir ja weg. Die wird jetzt ausgerechnet, die wird also nicht durch einen Parameter übergeben. Wie wird die ausgerechnet? Also Matnummer, ja, das ist das Datenfeld, wo steht es? Da, Matnummer bekommt jetzt von uns einen Wert, nämlich welchen? Welche Matrikelnummer bekommt immer der nächste Student? Ja. Genau, wir nehmen also Next. Matnummer und dann plus plus. Also, Next Matnummer ist eine Klassenvariable, weil hier Static vorsteht. Die wurde initialisiert mit 1.0.0.0.0.0. So, und wenn die jetzt hier benutzt wird, um also einem konkreten Studenten jetzt seine individuelle Matrikelnummer zu geben, dann erhöhen wir diese Variable um 1, sodass sie, wenn sie das nächste Mal benutzt wird, einen um 1 höheren Wert hat. So, jetzt fehlt nur noch das Jahr der Studienberechtigung, des Studienbeginns. Ja, das muss jetzt initialisiert werden mit diesem hier. Welches Problem sehen Sie? Wir haben jetzt einmal ein JSB hier in der Parameterliste stehen und wir haben ein JSB als Datenfeld und die können wir jetzt nur dadurch unterscheiden, dass wir also sagen, this, damit ist immer die aktuelle Klasse gemeint. This JSB, das ist also dieses hier und dem wird zugewiesen JSB, das ist also dieses hier. Ja? Also ich mache nochmal eben den Zusammenhang. Dieses JSB ist mit JSB gemeint und dieses JSB ist dieses hier. So, das ist also der Konstruktor des Studenten. Der Student ist in der Lage, sein Alter zu berechnen, automatisch deswegen, weil die Person das schon konnte. So, um jetzt die Welt ein bisschen kompliziert zu machen, soll der Student auch einen Jahrgang ausgeben. Also public int Jahrgang. So, und zwar soll jetzt, ist auch wieder an den Haaren herbeigezogen, beim Studenten soll also jetzt der Begriff Jahrgang etwas anderes bedeuten als bei einer normalen Person. Ja, wenn man zu einer normalen Person sagt, was ist denn dein Jahrgang, dann vermutlich wird die Person ihren Geburtsjahrgang nennen. So, und jetzt tun wir mal so, beim Studenten wäre das sozusagen der Jahrgang, das Jahr, wo er anfing zu studieren. Das heißt also, wir würden jetzt hier eine Methode Jahrgang einführen, die heißt genauso wie die Methode in der Oberklasse, ja, aber wir retournieren also jetzt, was? JSB. Sie ahnen das, das mache ich jetzt deswegen, damit wir gleich mal lernen, wie das ist, wenn wir also zweimal dieselbe Methode haben, ja, und dann ist die Frage, welche ist jetzt gemeint? So, damit ist jetzt der Student komplett. Also der Student hat Datenfelder, er hat einen Konstruktor und er hat eine eigene Methode Jahrgang. So, jetzt ist es mal Zeit, dass ich etwas über die Modifier sage. Ja? Die Modifier regeln, wer welche Datenfelder und Methoden sehen kann. Also nehmen wir mal an, Sie hätten bei Ihren Datenfeldern eine Variable Boolean. Schreibt das mal. Also das gehört jetzt nicht hier zu dem Student, sondern ich möchte nur anhand dieser Variable Boolean erklären, wer die jetzt benutzen kann. Also, wenn Sie in Ihrer Klasse den Modifier Private vor Ihre Datenfelder schreiben, dann ist dieses Datenfeld nur sichtbar in dieser Klasse. Ja, ich glaube, das kann man sich noch gut merken. Nur in der Klasse. Das heißt also, wenn Sie den Boolean B hier einführen, dann können die Methoden, die Sie hier in dieser Klasse jetzt schreiben, können auf dieses B zugreifen. Wenn Sie aber jetzt in einer anderen Klasse sind und Sie wollen jetzt eine Instanz dieses Objektes nach dem B befragen, dann wird der Compiler sagen, kenne ich nicht, weil Sie das mit dem Wort private versteckt haben. Wenn Sie den Modifier weglassen, wenn Sie also einfach Boolean B schreiben, so wie ich es hier gemacht habe, Integer, Mat, String, Fach, ja, dann bedeutet das, dass dann ist der, Die Sichtbarkeit, die nennt man dann friendly. Ja, und das bedeutet, dass das im eigenen Paket nur sichtbar ist. Und mit Paket ist gemeint, dass Sie mehrere Verzeichnisse unter einem Namen zusammenfassen können. Das wollen wir hier jetzt aber gar nicht so weit ausnutzen, sondern stellen Sie sich jetzt unter Paket einfach Ihr Verzeichnis vor. Also wenn Sie in Ihrem Verzeichnis Klassen A, B, C haben und Sie verwenden als Modifier friendly, dann können diese Klassen alle gegeneinander gegenseitig sich benutzen. Ja, also in Ihrem Verzeichnis sind die Datenfelder, die den Modifier friendly haben, alle untereinander sichtbar. Und das bedeutet also, wenn ich hier nichts davor geschrieben habe, ich habe einfach gesagt int, mat, stringfach und so weiter, dann ist das alles friendly. Und deswegen war es auch möglich, dass ich hier jetzt in einem anderen Java-Programm, in der Methode main, einfach sage p.getDatum.jar++. Punkt jar hat nur deswegen funktioniert, weil ich bei der Klasse Datum den Modifier friendly benutzt hatte für die drei Datenfelder. Hätte ich davor geschrieben private, dann wäre der Zugriff auf das Datum Jahr und Tag und Monat nicht möglich gewesen. So, jetzt werden die Sichtbarkeiten so zunehmend gelockert. Ja. Etwas liberaler ist jetzt protected. Wenn Sie also schreiben protected Boolean, dann ist das natürlich in der eigenen Klasse sichtbar, es ist auch im eigenen Paket sichtbar und es ist aber zusätzlich sichtbar in den erbenden Klassen. Also, wenn Sie von Student jetzt nochmal erben, selbst wenn dann die erbende Klasse in einem anderen Verzeichnis liegt, haben Sie Ihr Datenfeld protected gesetzt, dann können Sie trotzdem darauf zugreifen. Also ist so ein bisschen eine Spezialität, die wir jetzt nicht ausnutzen wollen. Sondern wir schwanken im Prinzip zwischen private und public. Ja? Und public können Sie sich vorstellen, da ist jetzt alles erlaubt. Ja? Also wenn ich schreibe public boolean, dann ist das also öffentlich. Das heißt, sobald Sie irgendwie in Ihrem Klassenpfad diese Klasse sehen, dürfen Sie auf die Datenfelder zugreifen, die jemand anders public gemacht hat. Also insbesondere sollten Sie immer darauf achten, dass Ihre Konstruktoren public sind. Denn wenn der Konstruktor nicht public ist, dann kann natürlich niemand anderes ein Objekt von dieser Klasse erzeugen. Ja, und das ist ja eigentlich der tiefe Lebenszweck einer Klasse, dass sie zumindest mal zur Welt kommt. Und deswegen muss der Konstruktor auf jeden Fall public sein. So. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel da eine Person haben, P, hatte ich ja schon gezeigt, dann könnte die Welt ja so aussehen. So, und jetzt könnte natürlich auch noch ein Student S angelegt werden. Der ist ja jetzt so ein bisschen größer, ja, der hat ja mehr Informationen. Und das bedeutet, dass also von hier irgendwie ein Weg zu der Datenfläche geht, wo jetzt der Student abgespeichert ist. So, das heißt, jetzt wäre das nämlich spannend, wenn wir jetzt Objekte unterschiedlicher Klassen gleichzeitig im System haben. Also, legen wir uns nochmal eine Person an. Ja? Also, Person P ist gleich New Person Susi. Sorglos, 12. August 1975. So, kurze Zeit danach kommt zur Welt Student S ist gleich New Student Willi Wacker. Geboren am 20. Februar 1980. So, wie geht's jetzt weiter? Was erwartet der Konstruktor von Willi Wacker jetzt noch von uns? Ja, ein Studienfach, der studiert BWL. Was sonst noch? Das Jahr, wo er anfing zu studieren, ja, 2014. Fertig. Ja? Keine Matrikelnummer, sondern in dem Augenblick, wo wir jetzt hier New Student sagen, wird jetzt der Konstruktor von Student abgefahren und da werden jetzt alle die Zuweisungen gemacht. Sodass anschließend haben wir jetzt also einen ordentlichen Student da in Gelb beschrieben und wir haben jetzt eine ordentliche Person. So. Kann ich jetzt Folgendes machen? Kann ich jetzt sagen, S ist gleich P? Würde der Compiler das übersetzen? Was vermuten Sie? Was würde das in diesem Bild heißen? S ist gleich P. Wer würde jetzt verbogen? Also, S ist der Gelbe, das ist der Student, das ist der Willi Wacker, ja? Und sozusagen der Pfeil oder der Verweis, der aus dem Studenten da oben rausgeht, zeigt jetzt dahin, genau das, was Sie gesagt haben, wo also Susi sorglos ist. Ist das eine gute Idee? Oder wer könnte da jetzt irgendwie einen Einwand erheben? Ja. Ja, also eine Variable vom Typ Person zeigt jetzt, nachdem wir das ja eine Variable vom Typ Student zeigt jetzt auf eine Person, ja, also sozusagen, ich male mal das Bild hier nochmal daneben, ja, also S und P. Hier war das P und hier ist das S. So, das war hier eine Person und das ist ein Student. So, und wenn wir jetzt sagen, S ist gleich P, dann bedeutet das, dass wir S zeigen lassen, dorthin, wo sich eine Person befindet. Warum ist das gefährlich? Und warum wird der Compiler sagen, nee, das erlaube ich nicht, das übersetze ich nicht. Warum ist das ein Problem? Ja, also insbesondere würde man ja von S welches Datenfeld erlauben? Denn S ist ja vom Typ Student. Auf welches Datenfeld könnte ich zugreifen, was aber dann gar nicht vorhanden ist? Das Fach beispielsweise. Ja? Deswegen ist dieses hier, wird schon der Compiler gar nicht erlauben. Ja? Was ist, wenn ich beispielsweise sage, darf ich S.Fach aufrufen? Also ich habe jetzt diese Anweisung gar nicht gemacht. Ich habe einen Student und sage S.Fach. Ist das okay? Das ist okay, weil Studenten haben ja das Datenfeld Fach. Ja? Das kann ich machen. So, kann ich zum Beispiel P.Fach sagen? Geht nicht, weil der Compiler sagt, Moment, P ist ein etwas vom Typ Person und der hat kein Datenfeld Fach. Also würde dieses jetzt abgelehnt. So, haben Sie noch in Erinnerung eine Technik, mit der wir einen Datentyp mit Gewalt als einen anderen Datenfeld betrachtet haben? Wie nannte man das? Ja, wie nannte man diesen Vorgang? Casting. Also, wenn ich quasi zum Compiler sage, sei du mal ruhig, ich übernehme die Verantwortung. Ich sage also jetzt praktisch, ich weiß, dass dieses P ein Student ist. Deswegen kann ich das jetzt casten als Student. Und dann kann ich natürlich jetzt anschließend auf Fach zugreifen. Das würde jetzt der Compiler, würde das jetzt übersetzen. Weil der Compiler sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich wurde jetzt gezwungen, dieses Objekt P als Student zu sehen, egal wie es jetzt zur Laufzeit wieder die Verzeigerung ist. Und dann kann ich natürlich auf das Datenfeld Fach zugreifen. So, wenn das Programm jetzt läuft, was passiert aber dann an dieser Stelle? Ja. Ja, also zur Laufzeit würde jetzt der Zugriff auf das Datenfeld Fach, der würde irgendwie ins Leere greifen. Der würde also irgendwo hingreifen, wo nichts Sinnvolles steht, weil an der Person P kein Studienfach hängt. So, jetzt mache ich aber sozusagen hier die andere Richtung. Was ist, wenn ich jetzt sage, P ist gleich S, würde das der Compiler übernehmen oder akzeptieren? Kann ich P gleich S sagen? Wenn P eine Person ist und S ist ein Student. Ja. Dieses geht jetzt. Also wenn wir jetzt praktisch folgende Situation haben. Vorher zeigte jeder jetzt auf diese Fläche. Wir haben hier eine Person und wir haben hier einen Student. So, jetzt lasse ich die Person auf den Studenten zeigen. Das würde der Compiler übersetzen. Weil alle Datenfelder, die eine Person hat, sind ja in dem Studenten auch vorhanden. Deswegen ist völlig ohne Risiko diese Zuweisung. So, jetzt möchte ich aber, weil ich weiß, da verbirgt sich in Wirklichkeit ja ein Student hinter, möchte ich jetzt gerne an das Studienfach von diesem Studenten kommen und würde also jetzt sagen, P.Fach. Der Compiler sagt, nein, weil der Compiler sagt, P ist vom Typ Person, da gibt es kein Fach. Deswegen wird das nicht übersetzt. Wenn ich das aber jetzt caste und sage, lass das meine Sorge sein, ich habe schon dafür gesorgt, dass zur Laufzeit sich da ein kompletter Student hinter verbirgt. Deswegen kann ich also jetzt, ich schreibe es nochmal hin, ja, nachdem ich also sozusagen dieses heißt, Compiler ist okay, aber Laufzeit ist ein Problem. So, jetzt habe ich diese Zuweisung gemacht. Jetzt beruhige ich den Compiler, indem ich sage, das ist aber ein Student und greife auf das Fach zu. Ja, und das ist jetzt zur Compile-Zeit oder der Compiler wird das akzeptieren und zur Laufzeit wird es auch funktionieren. Weil wir ja dafür gesorgt haben, dass das P auf die Fläche von dem Studenten zeigt und deswegen können wir auch jetzt problemlos auf das Fach zugreifen. So, jetzt haben Sie wahrscheinlich gedacht, okay, ein bisschen knifflig, aber jetzt habe ich es gerade verstanden. Und jetzt werfe ich Sie wieder aus der Bahn, indem ich jetzt Folgendes frage. Was ist jetzt P.Jahrgang? Tuscheln Sie mit Ihrem Nachbarn. Also, P ist vom Typ Person. S ist vom Typ Student, P hat eine Zuweisung bekommen, P zeigt jetzt auf einen Studenten und jetzt rufe ich dem P zu, also sagen wir mal, hier steht jetzt und ich sage jetzt P.Jahrgang. So, hören wir mal Theorien. Also, wer ist der Meinung, mal bitte Hand heben, dass wir jetzt den Jahrgang nehmen von der Klasse Person. Okay, wer ist der Meinung, wir nehmen den Jahrgang von der Klasse Student? Okay, und wem ist das scheißegal? Gut, okay. So, dann hören wir jetzt mal Argumente. Wer meint, es ist von der Person und warum? Ja. Sie heben die Hand und Sie dürfen jetzt sprechen. Okay, das wäre jetzt ein Standpunkt. Ja? Das wäre ein Standpunkt zu sagen, für den Compiler ist P ja ein Objekt vom Typ Person und deswegen würde er auch die Methode nehmen aus der Klasse. Ja? Hört sich vernünftig an, ist aber falsch, können Sie jetzt nicht wissen, aber hören wir mal jemanden von der Gegenfraktion. Also warum meinen Sie, dass wir jetzt die Methode nehmen aus Student? Ja? Ja. Genau. Also, das ist jetzt, da kann man jetzt drüber streiten, ist einfach jetzt Kraft autoritärer Willkür so festgelegt worden, dass wir in Java statisch binden, wenn wir ein normales Datenfeld haben. Also dieses Fach wird statisch gebunden. Das bedeutet, schon zur Compile-Zeit wird überprüft, ob ich einfach das Wort Fach an einem Objektnamen aufrufen darf. Und Fach wird statisch gebunden, das bedeutet also, wenn hier vorne kein Student steht, dann kann ich dahinter nicht Fach schreiben. Das ist also das statische Binden. So, die Methoden in Java werden alle dynamisch gebunden. Also, dynamisches Binden. Das bedeutet also, dies ist eine Methode, der Compiler überprüft beim Übersetzen nur, ist das okay, also gibt es eine Methode Jahrgang, die ich an diesem P aufrufen könnte? Und da stellt er fest, jawohl, die gibt es. Und macht sich zunächst mal jetzt keine Gedanken, welche Methode es nun wirklich wird. So, zur Laufzeit wird jetzt in diesem Augenblick überprüft, zeigt P jetzt auf ein Objekt vom Typ Person oder sogar auf ein Objekt vom Typ Student. Und da wir durch diese Zuweisung jetzt kurz vorher dafür gesorgt hatten, dass P auf ein Objekt vom Typ Student zeigt, wird jetzt in diesem Falle die Methode von dem Studenten genommen. Ja? Das ist der Effekt von dynamischem Binden. Ja. Nee, dann, also wenn die Person gar keinen Jahrgang hätte, dann würde man, der Compiler würde es auch übersetzen, ja, weil er ja sagt, es kann ja sein, dass zur Laufzeit, dass ich jetzt zur Laufzeit, weil ich ja eine abgeleitete Klasse habe, die Jahrgang hat, würde er das nehmen und würde dann hier überprüfen, habe ich jetzt wirklich einen Studenten vor mir, ja. So, und diese Frage, ob ich einen Studenten vor mir habe, die kann ich jetzt als Programmierer auch noch explizit aufrufen. Ich kann also sowas sagen. If P instance of Student, ja, und dann mach irgendwas. Das heißt also, ich kann in meinem Programm zur Laufzeit über mich vergewissern, ob das Objekt, was ich in der Hand habe, jetzt auf einen Studenten verweist oder auf eine Person. Ja. So, und jetzt haben wir in diesen beiden Beispielen sozusagen die wichtigsten Dinge alle nochmal durchgesprochen, nämlich, dass wir Datenfelder haben, die werden also statisch gebunden. Da kann man dann schon in dem Augenblick, wo Sie sie hinschreiben, ist klar, nur in der Klasse können Sie die verwenden. Und dann haben wir aber Methoden, die sind jetzt überschrieben worden, ja, nämlich dieser Jahrgang. Und wenn ich eine Methode habe, dann wird die immer dynamisch gebunden. Das heißt, zur Laufzeit wird erst entschieden, welche der verschiedenen Methoden ich denn nehmen soll. Gut. So, jetzt sehen Sie an diesen Bildern schon, wenn wir also so Objekte haben, die aus Klassen oder die durch Klassen beschrieben werden, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir von einem Objekt zu einer Datenfläche zeigen, verweisen. So, und diese Möglichkeit des Verweisens, die können wir natürlich jetzt sehr exzessiv ausnutzen. Und ich möchte noch mal einmal unseren Abzählreim wieder aufwärmen und möchte den jetzt neu formulieren, indem wir jetzt die Kinder als Objekte darstellen. Also wenn Sie sich erinnern, hatte ich so ein Bildchen gemalt. Ja. Um auszudrücken, wir haben die Kinder mit den Namen 0, 1, 2, 3, 4, die haben wir im Kreis stehen. Und während da die Erzieherin die Kinder nacheinander abgeschlagen hat, haben sich sozusagen die Reihenfolgen der Kinder geändert. Es konnte also mal sein, dass beispielsweise jetzt das Kind 1, dass das jetzt einen neuen Nachfolger bekam, nämlich das Kind 3. So, und wenn Sie sich dieses Bild ansehen, dann merken Sie ja schon, das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich irgendwelche Objekte, die auf irgendwelche anderen Objekte verweisen. Ja, das heißt also, statt ein Array zu haben, welches ich indizieren konnte mit 0, 1, 2, 3, 4, und wenn jetzt das Kind 1 als Nachfolger das Kind 3 hatte, dann wurde hier in dieses Array die Zahl 3 geschrieben. So war die Situation, als wir den Abzählreim mit Arrays implementiert haben. So, jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Wir spendieren uns jetzt Objekte und jedes Objekt, wenn es dann erstmal instanziiert wurde, ist eben ein Kind. Und jedes Objekt besteht jetzt aus zwei Teilen. Nämlich der eine Teil ist eine Nummer und der andere Teil ist ein Verweis auf ein weiteres Kind. Das heißt also, zu Beginn ist praktisch, sieht unsere Welt so aus. Dass wir also im Speicher herumschwebende Objekte haben. Diese Objekte bestehen aus zwei Informationen, nämlich eine Nummer oder Sören oder wie auch immer das Kind geheißen hat, ja, plus ein Verweis, wo jetzt das nächste Kind sich befindet. So, jetzt versuchen Sie mal, sich zu überlegen, wie Sie jetzt eine Klasse Kind. Schauen Sie jetzt nicht ins Skript, sondern überlegen Sie mal, wie würden Sie jetzt die Datenfelder einer Klasse Kind anlegen? Woraus besteht jetzt die Klasse Kind? Wir reden jetzt noch nicht über Konstruktoren und auch noch nicht über Methoden, sondern welche Datenfelder spendieren Sie jetzt einem Objekt vom Typ Kind? Hier ist die Zeichnung. Welche Datenfelder würden Sie dem Objekt vom Typ Kind spendieren? Ja, eine Nummer, okay, die ist von welchem Typ? Integer, ja, so, und jetzt, was ist das andere? Von welchem Typ ist sie denn, die Zuweisung? Nee, nicht vom Typ Integer. Das hier ist eine Zahl, die ist vom Typ Integer. Und dieses andere, worauf zeigt das? Schauen Sie mal auf dieses Bild. Ja. Dieser Verweis war in der Lage, auf etwas zu zeigen vom Typ Person. Worauf ist denn dieser Verweis in der Lage zu zeigen? Ja, Kind. Das ist doch jetzt mal cool, oder? Weil wir sind ja gerade in der Klasse Kind. Also deswegen, was muss hier jetzt stehen? Hier steht jetzt Folgendes. Integer Nummer, das war der leichte Teil. Ein Datenfeld der Klasse Kind enthält das Datenfeld Nummer und ist vom Typ Integer. So, und jetzt kommt der Witz. Das andere Datenfeld ist jetzt von welchem Typ? Jetzt müsste es sich rumgesprochen haben. Ist jetzt vom Typ, was ist jetzt das andere Datenfeld? Ist jetzt vom Typ Kind. Und ich nenne das jetzt einfach mal Next, weil ich bei der Upsell-Reim-Variante letztes Jahr, ja, hatte ich das Array Next genannt. So, fertig ist der kleine Klaus. Also ein Kind-Objekt besteht aus zwei Teilen, einer Integer-Nummer und einem Verweis auf ein Kind-Objekt. So, jetzt spendieren wir uns noch einen Konstruktor. Ja? Public, Kind, Integer, Nummer. Also derjenige, der sich ein Kind wünscht, der sagt dann New Kind und übergibt die Nummer, die dieses Kind bekommen soll. Was muss also jetzt im Rumpf dieses Konstruktors passieren? Weil die Nummer wird angeliefert. Wir stellen jetzt einfach ein Kind in die Pläne. Es wird noch nicht irgendwie eingereiht. Das muss gleich unser Algorithmus machen. Sondern wir müssen einfach nur sagen, unser Kind, this Nummer ist gleich Nummer. Also das Datenfeld Nummer von dem Objekt Kind wird jetzt initialisiert mit dem übergebenen Parameter Nummer. So, wir geben diesem Kind keine Methoden mit, sondern hiermit ist die Klasse Kind beschrieben. Okay, so, jetzt kommt unser Upsell rein. Der Upsell-Reim hatte zwei Variablen n und k. Ja? Also Integer n ist gleich io read int. Ja? Wie viele Kinder stehen im Kreis? Bitte eine ganze Zahl eingeben. So, was war mit dem zweiten Parameter? Integer k ist gleich io read int. Wie viele Silben hat der Abzählreim? Bitte eine ganze Zahl eingeben. Das sind jetzt die beiden Variablen n und k. Die haben wir schon in dem alten Algorithmus auch gehabt. So, jetzt brauche ich Variablen, die in der Lage sind, auf Kinder zu zeigen. Da brauche ich drei Stück von. Da werden wir gleich sehen, wozu ich die brauche. Ich nenne die Erster, Letzter und Index. Das sind jetzt drei Variablen, die sind vom Typ Kind. Das bedeutet also, die Variable Erster beispielsweise, naja, wo wird die wohl hinzeigen? Die wird jetzt auf das erste Kind zeigen, was da irgendwie im Kreis steht. Also da wird auf das Kind zeigen mit der Nummer 0. So, ich weiß also jetzt, wie viele Kinder ich habe insgesamt und ich weiß, wie viele Abzählreime ich habe und ich habe hier schon mal so drei Variablen, die in der Lage sind, auf Kinder zu zeigen. So, jetzt lege ich mal das nullte Kind an. Also, Erster gleich, steht ja schon in der Bibel, nicht? Die Ersten werden die Letzten sein. Erster gleich Letzter gleich New Kind 0. Kann man das verstehen? Kind ist der Konstruktor für die Klasse Kind. New Kind 0 erschafft jetzt ein Kind und zwar eins mit der laufenden Nummer 0. Und wer zeigt jetzt im Augenblick auf dieses Kind? Die beiden Verweise Letzter und Erster. Ja, also wenn ich jetzt praktisch, sagen wir mal, ein Bild machen würde, dann wäre jetzt irgendwie hier dieses Kind 0 entstanden. Ja, und auf dieses Kind verweisen die Variablen Erster und Letzter. So ist jetzt im Augenblick die Welt, so sieht sie aus. So, jetzt plästere ich n-1 Kinder hinten dran. For i gleich 1, i kleiner n, i plus plus. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir die jetzt alle da hinten im Kreis aufstellen. Erstmal erzeuge ich jetzt ein weiteres Kind. Also Index,
ist gleich New Kind mit der Nummer I. Das bedeutet also, hier sind jetzt schon irgendwie Kinder entstanden und hier kommt jetzt gerade das Kind mit der 42 hin, ja, und verwiesen wird darauf mit Index. So, wie muss ich mir jetzt die anderen Kinder hier vorstellen? Also sozusagen, wenn ich in der Schleife bin, was ist dann vorhanden, wo ich mich jetzt irgendwie anflanschen muss? Also ich habe jetzt praktisch, ich habe ja jetzt schon mehrere von diesen Kind-I-Aufrufen gehabt und ich habe jetzt gerade hier das Kind mit der Nummer 42 angelegt. So, jetzt muss ich natürlich dafür sorgen, dass die alle schön aneinander gekettet sind. Also, wen muss ich jetzt noch wen umbiegen? Was glauben Sie? Ja. Richtig. Also wir haben hoffentlich ja, dafür gesorgt, dass wir eine Variable letzter mitgeschleppt haben, die immer gerade auf das zuletzt erzeugte Kind verweist, was ja quasi als Induktionsanker der Fall war, als wir nämlich das nullte Kind in die Welt gesetzt haben. Da zeigte ja letzter auf dieses Kind Nummer 0. Und wenn ich also jetzt hier im Rumpfe dieser Schleife auch wieder dafür sorge, dass das zuletzt erzeugte Kind über den Verweis letzter erreicht werden kann, dann muss ich jetzt dafür sorgen, dass dieses neue Kind 42, dass das jetzt Nachfolger von dem letzten Kind wird. Welcher Befehl muss dazu gegeben werden? Sie haben es ja gerade schon gesagt, aber die anderen nochmal. Wer muss jetzt, wenn ich sozusagen hier den zuletzt erzeugt hatte und habe da Zugriff drauf über die Variable letzter, wer muss jetzt den richtigen Verweis bekommen? Wie heißt jetzt praktisch dieses Datenfeld hier, was ich jetzt hier nämlich setzen muss? Dieses Datenfeld, wie heißt das? Ja, richtig. Letzter.next. Letzter.next, das ist nämlich gerade dieser hier. Ja. Und wo soll der hinzeigen? Auf Index. So, damit habe ich also den hier jetzt angekettet. So, was muss ich jetzt an Buchhaltung machen, damit die Welt anschließend wieder so aussieht wie vorher? Richtig, wir müssen sagen, letzter ist gleich Index. Ja, das heißt also, dieser hier, der zeigt jetzt wirklich auf den jetzt letzten. Ja, und damit ist jetzt wieder die Situation, wie wir vorher hatten, wir haben in der Variable letzter, ja, haben wir das zuletzt erzeugte Objekt. Und das machen wir jetzt insgesamt n-1 mal. So, das heißt also, tak, 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 hier kommen die ganzen Blagen zur Welt. Und wenn wir dann hier aufhören mit dem Element n-1, dann haben wir ja folgende Verweise. Wir haben dafür gesorgt, dass hier letzter drauf zeigt und mehr oder weniger als Nebeneffekt zeigt aber auch noch Index drauf. So sieht die Welt jetzt aus. So. Was müssen wir also jetzt auf jeden Fall noch tun, damit die auch im Kreis stehen? Ja. Richtig, wir müssen jetzt diesen Schluss hier ziehen. Ja? Und dazu müssen wir jetzt, also nachdem diese Schleife hier abgefrühstückt ist, müssen wir also jetzt sagen, letzter Punkt next. Ja, das ist ja dieser hier, der zeigt jetzt wohin? Auf erster. So, jetzt sind die Kinder erstmal aufgestellt. Jetzt kommt der Abzählreim. Der Abzählreim geht jetzt so ähnlich wie damals mit dem Array. Wir gehen jetzt immer k-1 Schritte weiter und stehen dann
vor dem Kind, was abgeschlagen wird. Ja? Also nochmal zur Verdeutlichung, wenn die Kinder hier so nebeneinander stehen, ja, sagen wir mal 8, 3, 17, 9 und so weiter. Und dann haben wir irgendwie eine Variable Index, die rückt jetzt irgendwie immer weiter. Ja? Und wenn wir jetzt praktisch ip, zip, zap und du bist ab, wenn die 17 rausfliegen soll, dann sind wir bis wohin gegangen mit unserer Variable Index? Ja, das heißt also, wenn wir hier stehen, dann ist es gut, jetzt aufzuhören mit dem Weitergehen. Und dann können wir sagen, ausscheiden tut 17. Und dann müssen wir natürlich noch umbiegen und müssen jetzt sagen, okay, dein neuer Nachfolger ist jetzt er hier. So, das kriegen wir jetzt aber, glaube ich, noch hin. Ja? Also, wir machen jetzt eine Schleife. While, ich lasse mal offen, wie wir merken, dass jetzt genug ist. Und jetzt gehe ich also K-1 Schritte weiter. Also for i gleich 1, i kleiner k, i plus plus. Einmal weitergehen bedeutet, dass ich den Index setze auf index.next. Ja? Dies ist jetzt das Objekt Index und dieses hier ist das Datenfeld Next. Also sage ich Index.next, Index ist gleich Index.next. So, jetzt stehe ich also und kann nicht anders vor dem Kind, was abgeschlagen werden soll. Wenn ich dessen Namen jetzt also printen soll, dann muss ich was schreiben? IO print, printeln, ausgeschieden ist Kind Nummer. So, wer schaltet jetzt aus? Hier stehe ich. Das ist mein Index und ich will jetzt 17 drucken. Wie komme ich da jetzt dran? Ja? Richtig. Index.next.nummer. Index.next.nummer. So, damit ist jetzt der Name des Kindes genannt, welches ausscheidet. So, jetzt muss ich natürlich noch dafür sorgen, dass die Verzeigerung modifiziert wird. Ich muss jetzt hier diesen gelben Verweis einbauen. Was muss ich dazu also tun? An dieser Stelle muss ein neuer Verweis hin. Wie heißt denn dieses Datenfeld, welches jetzt neu gesetzt werden muss? Richtig, also Index. Index.next kriegt jetzt einen neuen Wert. Index.next, das ist jetzt diese Stelle. So, und worauf soll der zeigen? Auf? Index.next. Ja, Index.next.next. So, damit ist einmal abschlagen organisiert. Was ist jetzt hier als Bedingung drin? Wann höre ich auf? Das haben wir ja bei dem Abzählreihen mit dem Array auch gemacht. Wann höre ich auf? Wenn ein Kind auf sich selbst verweist. Ja? Das heißt also, ich schreibe hier hin, while index ist ungleich index.next. So lange wird diese Schleife durchlaufen. So, und ganz am Ende kommt noch, and the winner is, wie heißt jetzt das Kind, welches übrig bleibt? Wie kann ich das jetzt ausgeben? Index. Ja, Index.Nummer. So, mit diesem Beispiel wollte ich also zwei Dinge jetzt klar machen. Erstens, Objekte können auf vielfältige Weise auf andere Objekte verweisen. Ja, das ist einfach, das kommt mehr oder weniger automatisch durch die Idee der Objektorientierung, weil ich eben eine Variable habe, die ist von einem Typ Kind und deswegen kann die jetzt auf eine Fläche zeigen, wo alles gespeichert ist, was zu der Klasse Kind gehört. So, und durch diese rekursive Struktur kann natürlich die Fläche, wo ich jetzt gerade drauf verweise, selbst wiederum auf ein weiteres Kind zeigen. Ja, dafür kann man die Objektorientierung benutzen. So, gleichzeitig wird jetzt natürlich bei diesem Bild hier und bei diesem Code klar, dass es auch schnell unübersichtlich wird, wenn jeder an jeden Verweis von Hand drangehen kann. Ja, dies ist jetzt sozusagen ja alles nur möglich gewesen, weil in der Klasse Kind hier wieder die Datenfelder für uns selbst zugänglich waren. Deswegen konnten wir also diese Klasse im selben Verzeichnis haben wie das Main in einer anderen Klasse und konnten also von Hand alle diese Verweise umbiegen. So, das ist sicherlich keine gute Idee, sondern wir werden dann morgen damit anfangen, dass wir die Datenfelder verstecken vor dem Anwender und ihm nur einige durchdachte Methoden nennen, mit denen er dann auf geordnete Weise die Daten verändern kann. Ja? Und dann haben wir praktisch das Wesen der Objektorientierung verstanden. Gut, dann sehen wir uns morgen.
Ich habe keine Küche.